Mich verletzt es, dass wir nicht als freie Menschen miteinander leben können, sagte er. Dass zwischen uns so wenig Vertrauen herrscht? Ist das, was uns verbindet, was wir seit 20 Jahren Tag für Tag leben, für solche kleinlichen Eifersüchteleien nicht zu viel wert, Ingeborg? Sie löste sich von ihm, nahm den Topf mit dem Futter, das sie für die magenkranke Hündin Shusha kochte, vom Herd und schwenkte ihn, um die Masse darin abzukühlen. »Ich denke, ich habe bewiesen, was es mir wert ist«, sagte sie. »Und deine Freiheit habe ich noch nie versucht einzuschränken. Das ändert nichts daran, dass es mich verletzt, wenn du, um zufrieden zu sein, eine Frau nötig hast, die weder klüger noch begabter oder vor Scham sprühender, sondern einzig 20 Jahre jünger ist als ich.« Es tat weh. Ihnen beiden. Sie hatten einander die Sonne sein wollen und schienen jetzt, in diesem trüben Februar, nur noch im spärlichen Licht zu stehen. Grauer Nebel und Kälte ballten sich um die Mauern des Hauses, zwangen das Leben ins Innere, und Michael fühlte sich in seinen eigenen vier Wänden eingesperrt. Für die letzten Tage des Winters hatte sich jedoch Besuch angesagt, und über Nacht schlug das Wetter um. Mit den Hunden und Katzen, die sich vor dem Kamin zusammengerollt hatten, zogen auch die Menschen wieder ins Freie, und die Erstarrung wich. Im Gefolge der Gäste kam frischer Wind. Für 3 Tage reiste Ingeborgs Sohn an, der den Weg in die Regie gegangen war und Termine in Cinecittà vereinbart hatte. Michael, der für den Jungen als Kind während der ersten verliebten und steinigen Jahre mit Ingeborg zu wenig Zeit gehabt hatte, genoss jetzt seine Gesellschaft. Sie sprachen über Entwicklungen in Film und Theater, über Micha Hoffmanns Pläne und über ein Stück um einen Zirkus, das in Michaels Kopf vage Form annahm, und viel zu schnell war die gemeinsame Zeit vorbei. Als nächstes kam Karl Ludwig de las Finanzas ohne Frau, jedoch mit beiden Töchtern auf ein paar Ferientage mit dem Flugzeug. »Das ist wahres Reisen«, sag ich dir, Mike. »Schwupp eingestiegen und schwupp schon da. Wenn du das mal ausprobiert hast, willst du nichts anderes mehr.« Wenn irgendwer für eine Brise sorgen konnte, die winterlichen Trübsinn austrieb, dann war es der kleine, unverwüstlich fröhliche Mann. »So ist das, wenn Engel verreisen«, kommentierte er das herrliche Wetter, das ihn empfing, und vor dem Panorama mit dem Schildkrötenberg und dem silbrigen Meeresstreifen breitete er die Arme aus und rief: »Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.« Karl Ludwig war eine wandelnde Sammlung von Plattitüden, die Ingeborg an den Nerven zerrte. Michael hingegen, den der Ritter von der Finanz vom ersten Tag an berührt hatte, amüsierte sie, zumal Karl Ludwig verblüffend häufig mit seinen Phrasen ins Schwarze traf. »Mit der Momo sind wir nicht unzufrieden. Die Adaptionen bringen ja auch tüchtig Holz vor die Hütte, obwohl da natürlich noch Luft nach oben ist«, erläuterte er und breitete Papiere auf den emaillierten Kacheln des Terrassentisches aus. »Das läppert sich Monat für Monat schon zusammen. Da gibt's also keinen Grund zur Sorge, auch wenn die Tendenz deutlich abwärts geht. Das ist normal und schlägt dann schon wieder um, sobald du was Neues herausbringst.« Es war der erste Tag, an dem um die Mittagszeit die Wärme ausreichte, um in Decken gewickelt im Freien zu essen. Karl Ludwigs Töchter, die sich schon ihrer Weiblichkeit und Schönheit bewusst waren, saßen im Gras und flochten sich Halme ins Haar, und im Blassgold des Weins brach sich das Funkeln der noch vagen Sonne. »Pack das wieder ein, ich bitte dich«, sagte Michael. »Das Letzte, woran ich an so einem Tag denken möchte, ist Geld.« »Musst du ja auch nicht«, erwiderte Karl Ludwig pfiffig. »Das ist schließlich das Schöne daran, Geld zu haben, dass es uns erlaubt, nicht an Geld zu denken.« »Und außerdem habe ich dafür ja dich. Du sagst es.« Don Karl Ludwig de las Finanzas strahlte und hob sein Glas. »Und außerdem hast du dafür ja mich.« Es kamen auch noch Wilfried Hiller, ein Komponist, Stipendiat der Villa Massimo, dem Michael kürzlich in Rom begegnet war, und seine Frau Elisabeth Woska, die Theater spielte, mit ihrem kleinen Sohn Amadeus. Und am Ende der Woche kam Hans-Jörg mit seiner klugen Frau Sabine. Das Haus war zum Platzen voll und Ingeborg bezog fortwährend Betten. Dennoch sorgte sie dafür, dass Michael und Hans-Jörg Zeit für sich allein fanden. Nello hatte das Dach der Laube repariert, die am Ende des Gartens zwischen hohen, frisch austreibenden Oleandersträuchern stand. Dorthin konnten die beiden Männer sich zurückziehen, um an einem steinernen Tisch lange Gespräche zu führen. Wurde es zu kalt, zogen sie in den großen Wohnraum um und tranken ihren Wein mit Blick auf die Dryaden, die in den Zweigen ihrer Ölbäume die Hüften wiegten.